Das ist der ICF Basel Podcast.
Das Sturmtief Christus ist unterwegs, ja? Wir sind heute am Ende unserer Serie. Ich denke, darum bin ich falsch hier. Und heute geht es tatsächlich um dieses Sturmtief, wo häufig in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in den Medien ist, dass Religion so gewaltvoll ist. Und unser Thema ist heute, das Christentum ist gewalttätig. Ein Vorwurf, den ich selbst in vielen Gesprächen schon bekommen habe und Leute gesagt haben, hey, Lukas, Christentum ist eine eigenartige Religion. In der Vorbereitung für heute bin ich über eine Webseite gestolpert, die mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Und die Webseite hat die interessante Überschrift, das heißt, schöner Morden mit der Bibel. Ohne Blödsinn, schöner Morden mit der Bibel. Und als Einleitungstext steht da Folgendes, und das möchte ich euch vorlesen. Kettensägen-Massaker nach Horrorfilm. Mit Eishockeymaske maskierter Jugendlicher zerstückelt Rentnerin. Solche oder ähnliche Schlagzeilen sind regelmäßig im Blick oder ähnlichen Publikationen zu finden. Die Schuldfrage ist in der Regel schnell geklärt. Die Medien sind natürlich dafür verantwortlich, hört man schon die Mahner rufen. All die Schundliteratur, all diese Gewaltvideos, hätten sie, statt sich Freitag der 13. Teil 239 zum 10. Mal anzuschauen, doch lieber mal in der Bibel gelesen. Stimmt, hätten sie die Bibel gelesen, dann hätten sie auch gewusst, wie man so etwas richtig macht. Schöner Morden mit der Bibel. Und dann geht's los. Und für all diejenigen, die sich jetzt an solchen Texten vielleicht stoßen oder eine sehr blühende Fantasie haben, ihr dürft euch gerne der Ohren so lang zuhalten. Es werden nur 2, 3 Müsterli bringen, die auf dieser Webseite propagiert worden sind. Es war eine ganze Menge. Und es ist immer nach demselben Motto. Es steht im Bibelvers dort und da gibt es daneben eine Überschrift, die diesen Bibelvers quasi in gute Worte zusammenfasst. 4. Mose 25, Vers 7 und 8, die Überschrift dann steht da, 2 auf einen Streich, durchbohre ein sich liebendes Paar mit einem Speer. Als der Priester Pinhas, der Sohn Eleasars, der Sohn Aarons, des Priesters, das sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf, nahm einen Speer in seine Hand und er ging dem israelitischen Mann nach in das Innere des Zeltes und durchbohrte die beiden, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Unterleib. Da wurde die Plage von den Söhnen Israels zurückgehalten. 1. Samuel 15, Vers 33. Zerlege deinen Feind in handliche Stücke. Aber Samuel sagte, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sei auch deine Mutter kinderlos unter den Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und noch ein Beispiel, dann höre ich schon auf. Richter 19, Vers 29. Die sinnige Überschrift, zerstückle deine Ehefrau in 12 Teile und verschicke sie postwendend. DHL liefert pünktlich. Als er in sein Haus gekommen war, nahm er das Messer, ergriff seine Nebenfrau, zerlegte sie Glied für Glied in 12 Stücke und schickte sie ins ganze Gebiet Israels. Gut, bis hierhin mal. Und es hätte ja ein schöner Abend werden können, aber jetzt ist es mal so. Was sich zuerst mal vollkommen bizarr anhört, hat sehr wohl einen ernsten Hintergrund. Die Betreiber von dieser Seite, die das aufschalten und auch pflegen, die prangern unter anderem das Christentum, aber auch andere monotheistische Religionen massiv an und sagen, hey, Religionen und sicherlich auch das Christentum, das führt zu Gewalt. Das führt zu Gewalt. Und ein kleiner Blick in die Geschichte, der macht schon deutlich, so ganz Unrecht haben diese Leute wahrscheinlich schon nicht. Auch wenn in den letzten Monaten sehr viel von Gewalt, von IS, Boko Haram oder anderen Schwachmaten auf dieser Erde irgendwo die Rede war, wo Menschen, andere Menschen in die Luft sprengen, morden und immer im Namen Gottes, im Namen Allahs, im Namen was weiß ich, wenn es um Gewalt geht, ist das Christentum dann hat es keine rühmliche Vergangenheit. Die Vermischung von Religion und Gewalt, die findet sich fast in allen Epochen von der Menschheitsgeschichte. Und berühmt, berüchtigt, vielleicht der eine oder andere fällt es noch ein, sind diese Kreuzzüge des Mittelalters mit diesem Schlachtruf Deus vult, Gott will es. Und der heilige Bernhard von Clairvaux, der schrieb sogar ein Loblied auf diese neue Ritterschaft, die da unterwegs war. Und dann heißt es von ihm, kämpft den guten Kampf, schreitet sicher voran, ihr Ritter, und vertreibt unerschrocken die Feinde des Kreuzes Christi in der Gewissheit, dass weder Tod noch Leben euch von der Liebe Gottes trennen kann. Okay. Ich möchte mit euch einen ganz kurzen Blick in die Geschichte machen. Einen kurzen Ausflug nur, um mal hineinzugehen, was ist denn teilweise im Christentum passiert. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt viele andere gute Geschichten, aber es gibt auch Geschichten, die diesen Vorwurf, das Christentum ist gewalttätig, sehr wohl auch untermauern. Im Jahr 380 nach Christus, da fängt diese konstantinische Wende an. Das Christentum wird römische Staatsreligion. Der Glaube und politische Macht, staatliche Macht finden auf einmal zueinander und das hat seine Auswirkung. Schon im Jahr 498 nach Christus, da gab es diese ganz erste große Tauffeier, so wie wir nächste Woche taufen werden. Da haben sich 3000 Leute wurden da getauft. Nur nicht freiwillig. Die wurden zwangsgetauft. Es geht weiter, denn diese Kreuzzüge 1096, 1147, 1189, um nur ein paar von diesen zu nennen. 50 bis 70.000 sind in diesem ersten Kreuzzug sind umgekommen. Denn im Jahr 1209, zu dieser Holocaust der katholischen Kirche, der Ausrottung der Katharer. Über 20.000 Menschen sind umgebracht worden, weil sie einfach anders glaubten, anders unterwegs waren. Allein in einem Gotteshaus sollen über 7.000 Menschen abgeschlachtet worden sein, nur weil sie anders glaubten. Ich mache einen kleinen Sprung in die Geschichte, gehen hier nach Basel, 1571. Bis 1670 wurden hier in Basel Hexen verbrannt. 181. Und wenn du das nächste Mal über die mittlere Brücke gehst, dann denk dran, da unten gab es früher so ein Rheininseli und da wurden diese Hexen verbrannt, ins Wasser geschmissen und dann, ja, wer schwimmen kommt, unter. Auf jeden Fall sind sie alle umgebracht. 181. Der 30-jährige Krieg, 1680 bis 1648. Leute, fast ganz Europa ist damals versunken in den Krieg, in den Religionskrieg zwischen Katholiken und Protestanten. Und so können wir noch weitergehen. Und ich mache einen ganz großen Sprung bis hin zum Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg hatten deutsche Soldaten auf ihrer Koppel, auf ihrem Gürtelkoppel, da stand folgender Spruch drauf: Gott mit uns. Und so sind sie in den Krieg gezogen. Es gab ein sehr berühmtes Gedicht, ein Kindergebet, wo zur damaligen Zeit sehr populär war, bis heute so quasi nicht überliefert, aber sehr häufig zitiert worden ist. Das hieß: Hilf uns Deutschen, lieber Gott, gib uns Milch und Butterbrot. Doch der Feind im Schützengraben soll von alledem nichts haben. Mach, dass unsere Truppen siegen, damit wir wieder schulfrei kriegen. Im Kindergebet. Im Zweiten Weltkrieg haben viele, längst nicht alle, aber etliche deutsche Christen dieses nationalsozialistische Regime unterstützt, auch unterstützt bei der Endfrage von den Juden. Denn 1990 bis zum Jahr 2000 hat es diese große Welle gegeben, dieser Terrorkampf gegen die Abtreibung. In den USA sind Dutzende, Hunderte Christen auf die Straße gegangen, militante Splittergruppen, und haben so Schilder hochgehalten, God hates you, und haben Anschläge auf Ärzte und Kliniken gemacht, die Abtreibung praktizierten. Immer im Namen Gottes. 2003 Amerika zieht im Namen Gottes in den Krieg in Irak. Und vielleicht noch eins, 2013. Bis heute. God, Guns and the NRA, the National Rifle Association. Viele evangelikale Christen unterstützen diese NRA. Wir sind in den letzten Tagen, wir müssen uns vorbereiten. Jeder sollte irgendeine Pistole daheim haben. Und dann, we believe in God and guns. If you are trespassing, you're about to meet them both. Du wirst Gott und meine Kanone kennenlernen. 2015, hä? Das ist nicht 1100, so und so viel in einem Kreuzzug, sondern 2015 sind diese Plakate noch aufgetaucht. You will meet them both. Es sieht nicht so rosig aus, wenn wir ehrlich sind. Und die Vorwürfe, die manche bringen, ist, ja, sind laut und auch gar nicht so unberechtigt. Religionen sind scheinbar momentan überall irgendwo auf der Anklagebank. Der Richard Dawkins, einer der führenden Persönlichkeiten, formuliert es so und sagt, Gewalt und Terror sind eine Folge von einer wiedererstarkten Religiosität in der ganzen Welt. Schon in den ersten Kapiteln von der Bibel, schon vom Mord die Rede, Kain und Abel. Und in sehr vielen anderen Religionen genau dasselbe. Und so kommt denn der Freiburger Professor für Psychologie, der Franz Bugli, in einer Streitschrift zu folgendem Ergebnis. Er hat so eine Streitschrift verfasst, ein Büchli, mit dem sinnigen Titel, denn sie wissen nicht, was sie glauben. Warum man redlicherweise nicht mehr Christ sein kann. Und er fängt diese ganze Streitschrift mit einer Selbstbeschreibung Gottes an. Damit fängt die Schrift an. Und er macht ein Zitat aus dem Alten Testament, aus 5. Mose, schreibt er ganz am Anfang von dem Büchli, 5. Mose 32, wo Gott selbst sich beschreibt, meine Pfeile lasse ich trunken werden vom Blut. Und mein Schwert frisst Fleisch vom Blut der Erschlagenen und Gefangenen, vom Haupt der Fürsten des Feindes. Und der Franz Bugel kommt zum Ergebnis, wenn man die Bibel ernst nimmt, so, und er hat sehr viel in der Bibel gelesen und geforscht, dann kann man nicht mehr Christ sein wollen. Zu viel Gewalt, zu viel Folter, zu viel Genozid, das kann man nicht gutheißen. Punkt. Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, eins können wir sicherlich nicht. So tun, als ob diese Vorwürfe alle aus der Luft gegriffen wären. Nein, das stimmt nicht. Heute ist alles besser irgendwie. So viel besser ist es auch nicht. Wir können nicht so tun, als würde uns das gar nichts mehr angehen, was in der Geschichte passiert ist oder was heute im Namen Gottes der Bibel auch noch alles getan wird. Wir müssen das ernst nehmen. Vielleicht sitzt du aber auch heute hier, bist vielleicht durch Zufall hingekommen oder bist eingeladen worden oder bist zu Gast hier und sitzt jetzt hier und denkst, ja genau, die Christen sollten mal nicht so sehr den Mund voll nehmen. Weil du selbst vielleicht das so erlebt hast, vielleicht nicht so gewaltvoll mit Guns, mit Pistolen und anderen Dingen, aber doch sehr viel von Kirche auch Druck erlebt hast. Das darf man nicht, dies muss man und das ist falsch und das darf man nicht tun und so verhält man sich richtig und viel Druck erlebt hast, wo du sagst, hey, wenn irgendwas mit Jesus zu tun haben soll, dann sage ich nein, danke, dann gehe ich in eine andere Richtung. Leute, ich kann diese Gewaltstellen aus diesem Alten Testament, ich kann es nicht auflösen, indem ich sage, look, das ist das Alte Testament. Ja, der Gott im Alten Testament, der hat mit dem Vater von Jesus im Neuen Testament nicht so viel zu tun. Das sind wie zwei Gottheiten. Das ist keine Lösung, glaube ich. Das hört immer noch zusammen. Aber was machen wir damit? Was machen wir mit nicht nur den Vorwürfen, sondern machen wir mit diesen Stellen und die Morde, die ich nur kurz erwähnt habe, die wurden gut geheißen dort. Da wurde nicht gesagt, wenn eine Frau da in 12 Stücke gehauen wurde, das war falsch. Nein, das war eine symbolhafte Handlung und die wurde gut geheißen. Was machen wir damit? Das Christentum ist gewalttätig. Ich bin überzeugt, dass etliche der eben genannten christlichen Gewaltakte durch die Geschichte hindurch bis in die Neuzeit eine schlimme Fehlentwicklung, ein Fehlverhalten und sogar eine Fehltheologie war und in manchen Kreisen heute sogar noch ist. Ein Fehlverhalten, eine Fehltheologie und eine Fehlentwicklung. Ja. Das Phänomen, dass einzelne Christen oder ganze Kirchen als Gesamtkirche die Glaubwürdigkeit vom christlichen Glauben beschädigen. Leute, dem müssen wir uns stellen. Und das dürfen wir nicht verdrängen und so tun, als hätten wir nichts damit zu tun. Und ich glaube, es geht um zwei große Bereiche. Zum einen mal um die offensichtlichen Charakterschwächen und Fehler vieler Christen. Und ich habe den Satz schon mehrmals gehört. Wenn's Christentum doch die Wahrheit beinhaltet oder die Wahrheit ist, warum gibt es denn so viele Nichtchristen oder Menschen, die sich nicht als Christ bezeichnen und auch nicht in die Kirche gehen, nicht an diesen Gott glauben, nicht mit der Bibel, in der Bibel lesen und so weiter? Warum gibt es so viele, die wesentlich ethischer, bewusster leben, wesentlich besser leben, sehr viel hilfsbereiter sind, sehr viel mehr spenden, sehr viel mehr ehrlicher sind als diejenigen, die sich Christen nennen? Ich kann euch nicht sagen, wie häufig ich den Satz schon gehört habe. Und dann werden mir Sachen erzählt, look, der macht das, der macht das, der macht das, der macht das. Und die, die sich Christen nennen, die benehmen sich wie die Wildsau. Und da soll das Christentum irgendwo Wahrheit sein. Und der zweite große Vorwurf, wenn das Christentum doch die Wahrheit ist, warum hat die Kirche durch die Jahrhunderte bis heute hin immer noch so Kriege und Gewaltakte und Ungerechtigkeit mit unterstützt? Warum haben sie denn noch Waffen gesegnet? Warum denn noch gesagt, Gott mit uns im Ersten Weltkrieg bis hin zum Irakkrieg? Warum soll das stimmen, dieses Christentum, wenn Kirche sowas macht? Fehler und Schwächen der lieben Christen, fangen wir mit denen an. Leute, wir kennen sie alle, die Fehler und Tücken und Macken, die Rivalitäten, die Fanatischen, die Besserwisser, die Neidischen und die Schwierigkeiten innerhalb der Kirche. Jawohl, auch bei uns. In der Kirche prallen wirklich viele Dinge aufeinander. Da prallt Schönheit und Heiligkeit und was Besonderes und Gottes Nähe prallt auf Unheiligkeit und viele hässliche Dinge. Und Paulus schreibt das auch in Christen im Neuen Testament mehrmals und sagt, dieses Tolle, dieses Heilige, dieses Göttliche ist in einem zerbrechlichen Gefäß. Und der Mensch ist wirklich was Zerbrechliches. Und Menschen haben Fehler, haben Charakterschwächen und so weiter. Gottes Kirche ist alles andere als ein spannungsfreier Ort, wo wir uns alle in den Armen liegen und hier im ICR fünfmal noch umarmen und küssen und dann feiern wir Gottes heile Welt. Das wissen wir alle. Wir ahnen das sicherlich. Es kommen Menschen mit Verletzungen, mit Spannungen, mit Charakterschwächen zusammen. Und viele dieser Dinge werden in der Bibel immer wieder thematisiert. Aber dadurch, dass sie thematisiert sind, sind sie nicht automatisch weg. Sondern viele Charakterschwächen brauchen lange, lange, manchmal Zeit in unserem Leben, bis dass sie geheilt werden oder sich verändern. Ich möchte es im Bild sagen. Ich glaube, Kirche ist wesentlich mehr ein Krankenhaus für Menschen mit Verletzungen, mit Fehlern, mit Schwächen, mit Amputationen, mit offenen Wunden, als eine Ausstellungshalle für tolle, geile, schöne Hipster, die noch gläubig sind, die Jesus noch cool finden. Jesus hat selbst mal gesagt, hey, ich bin gekommen zu den Armen, zu den Kranken. Damit ich bin der Arzt, ich bin zu denen gekommen, die gesund sind, die brauchen mich ja gar nicht. Sondern ich bin zu denen gekommen, die so verletzt sind. Und das Dümmste, was wir als Christen oder Kirchen tun können, und das in der Gegenwart und in der Vergangenheit leider häufig getan haben, zu behaupten, wir sind die Besseren. Wir sind wirklich die ganz coolen Typen. Nein, wir sind der Durchschnitt. Und Jesus nachfolgen heißt eben nicht automatisch, wir haben alle das bessere Leben. Aber es heißt, dass wir zusammen in so einem Krankenhaus sind und uns gegenseitig immer wieder helfen und verarzten und Hoffnung haben, dass Dinge wieder besser werden, dass anders wird in unserem Leben. Wisst ihr, das verrückt Gute ist, jeder von uns ist in diesem Krankenhaus irgendwann mal Patient, jeder. Und jeder von uns ist auch irgendwann mal Arzt. Es ist keiner nur Arzt und keiner ist nur Patient. Nein, das ist Kirche ein Ort, wo wir uns einander helfen. Es ist ein Ort von der Hoffnung. Ein Krankenhaus ist ein Ort von der Hoffnung, aber nicht von der Perfektion. Und hier ist so eine Ausstellungshalle eben für tolle, tolle Typen. Ja, manche Krankheiten und manche Gebrechen sind nicht schön, das stimmt. Aber die Verheißung ist, dass genau Jesus sagt, an so einem Ort bin ich, deswegen bin ich gekommen. Aber Krieg und Gewalt, der zweite Vorwurf oder der Bereich, um den es geht. Die Liste der Vorwürfe, ich habe sie schon ein wenig, sage ich mal, erwähnt am Anfang durch die Geschichte. Ist wirklich eine schreckliche Realität, für die es auch keine Entschuldigung gibt. Es stimmt, manches Mal hat die Kirche nicht das Gesicht Jesu abgebildet, sondern eine hässliche Fratze. Dann wurde in der Kirche nicht Jesus entdeckt, sondern eine ganz eigenartig hässliche Fratze ist entdeckt worden. Leute, und das ist traurig. Einfach nur traurig. Manche leiten jetzt davon ab, eben, wie ich schon gesagt habe, dass Religion per se immer zu Gewalt führt, immer dazu führt, dass zum Beispiel kulturelle Unterschiede auf einmal durch religiöse Themen noch hochgekocht werden. Und manches spricht tatsächlich dafür. Christliche Nationen haben Folter sanktioniert irgendwann, Unterdrückung salonfähig gemacht und das häufig im Namen eben von diesem Gott. Auch das totalitär-militärische japanische Reich im 20. Jahrhundert, das wuchs auf dem Boden stark vom Buddhismus und Shintoismus auf, aber war brutal, war ein brutales Regime. Heute ist scheinbar der Islam der Nährboden für so einen internationalen Terrorismus, aber auch das israelische Militär, das sind keine weißen Knaben. Im Namen von Judentum wird auch kräftig zugelangt. Und ihr kennt alle die Berichte in Indien, dass fanatische Hinduisten im Namen vom Hinduismus Kirchen und auch Moscheen niederbrennen und Menschen umbringen. Im Namen vom Hinduismus. Es scheint so, dass Religion wirklich so mit Spannungen aufkocht und sie dann zum Überkochen bringt. Aber, und ich denke, das müssen wir auch mal sagen, es gibt ganze Gesellschaften, die mit Glauben und Religion nichts zu tun haben. Zum Beispiel die kommunistischen Gesellschaften, Regime vom 20. Jahrhundert, Sowjetunion, Teile China, Kambodscha, Nordkorea und so weiter, waren alle strikt gegen eine organisierte Religion. Waren strikt dagegen, dass sowas irgendwo in der Gesellschaft aufleben darf. Alle waren im Vernunft. Da waren sie ausgerichtet drauf. Das ist unsere Maxime. Die Gesellschaft war rational und säkular und doch haben sie massiv Gewalt ausgeübt gegen die eigene Bevölkerung, gegen andere. Ohne Religion. Sie haben massiv Leute unterdrückt, umgebracht, gefoltert und so weiter. Ich glaube nicht, dass Religion automatisch zur Gewalt führt. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube sehr wohl, dass religiöse Menschen mit Machtgelüsten, Fanatiker mit so einem Tunnelblick und so einer arroganten Selbstgefälligkeit sehr wohl Gewalt schüren. Und auch welche, die sich als Christen benennen. Die fordern viel. Sie sind nicht fanatisch im Vergeben oder im Verstehen oder in der Demut. Sie eifern dem Jesus nach, der im Tempel die Tische umschmeißt und mit Gewalt einherschlägt. Aber sie eifern nicht diesem Jesus nach, der dann sagt, wer ohne Sünde ist, der soll doch bitte den ersten Stein schmeißen. Dem eifern sie nicht nach. Leute, was machen wir jetzt damit trotzdem? Was machen wir mit diesen Bibelstellen? Was machen wir mit diesem Jesus, der sagt, wirf nicht den ersten Stein, werf doch den ersten Stein, wenn du ohne Sünde bist. Liebe deine Feinde. Und was machen wir mit den Texten im Alten Testament, wo diese Morde trotzdem gut geheißen wurden, wo sich manche heute eben noch drauf berufen? Leute, offensichtlich hat Gott sich im Umgang und im Bemühen, mit uns Menschen zusammenzukommen, seine Liebe uns Menschen zu zeigen, seine Nähe uns nahe zu bringen, wirklich in der Gemeinschaft mit uns Menschen zu leben. Gott hat sich im Laufe der Geschichte vom Alten Testament hin zum Neuen Testament offensichtlich verändert. Und ich sehe schon bei dem einen oder anderen, obwohl ich euch nicht sehe, das kann ja gar nicht sein. Das heißt doch irgendwo in der Bibel, dass Jesus Christus gestern, heute und alle Ewigkeit und da gibt es keine Veränderung und so weiter. Ja, glaube ich genauso. Aber ich glaube, dass Gott sich verändert hat, nur um sich gleich zu bleiben, in seinem Bemühen mit uns Menschen seine Liebe uns zu zeigen. Und deswegen verändert er sich. Der Gott, der im Alten Testament Landnahme wollte, für dieses Volk Israel, der Rache übte, vollzieht tatsächlich so einen radikalen, fundamentalen Strategiewechsel im Neuen Testament in der Person Jesu. Im Alten Testament, wo er mit seinem Volk Israel sie zum Volk machen will, ihnen gute Gesetze gibt, wo er dachte, ey, durch die könnt ihr doch leben, ihnen Land schenkt und all die damit verbundenen schwierigen Kriege, der Tempel, der Kult, all das geht am Ende vom Alten Testament zu Ende. Und Gott erlebt, wie der Tempel, all die Sachen kaputt gehen, der Kult niedergeht, die Leiter nicht mehr das tun, was Gott will, sein Volk ins Exil geführt wird und nichts mehr von dem, was er wollte mit ihnen, ist mehr übrig. Und im Hesekiel, im Propheten Hesekiel, da spricht Gott diese Situation an und es hört sich wie eine verrückte Selbstkritik Gottes an. Hesekiel 20. Aber auch die Söhne waren widerspenstig gegen mich. In meinen Ordnungen lebten sie nicht und meine Rechtsbestimmungen bewahrten sie nicht. Sie zu tun, doch durch die, doch der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und meine Sabbate entweihten sie. Und ich gab ihnen Ordnungen, hört genau hin, ich gab ihnen Ordnungen, die nicht gut waren und Rechtsbestimmungen, durch die sie nicht leben konnten. Leute, das ist radikale, göttliche Selbstkritik. Ich sagte, es hätte nicht funktioniert. Sie haben meine Lieben, sie können es irgendwo nicht fassen, dass die Gesetze doch gut sind, dass sie zum Leben führen. Sie können es nicht. Es funktioniert nicht. Und Gott übt wie Kritik an sich selbst, an seinem Weg, den er mit ihnen gemacht hat. Und er verändert sich, nur um sich gleich zu bleiben, seinen unbändigen Willen mit Menschen zusammen zu sein. Und er kündigt einen neuen Bund an, eine neue Ära, wo Gewalt, Rache, Strafe und Verbannung und Krieg und mit Macht etwas durchsetzen, keinen Platz mehr hat. Und als dann Jesus im Neuen Testament zum allerersten Mal öffentlich auftritt, seine Heimatstadt in Nazareth, er geht in eine Synagoge und in der Synagoge wurde ihm eine Schriftrolle gegeben und dieser Text war an dem Tag erst dran zu lesen. Und dann macht Jesus Folgendes, wir lesen das mal miteinander in Lukas 4. Und es wurde ihm, Jesus, das Buch der Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das ist ein Zitat aus Jesaja 61, Vers 2. Und ich lese nochmal vor, weil es so eine besondere Stelle ist. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Mitbekommen? Den Tag der Rache für unseren Gott lässt Jesus in dem Zitat einfach weg. Obwohl es in der Lesung dran wäre. Und er lässt das bewusst weg. Warum hat er das weggelassen? Warum konnte Jesus das einfach weglassen? Alle anderen wussten, hey, das hört mit zu dem Text. Und Jesus sagt, nein, er lässt das aus. Warum? Weil genau dieses Gericht, den Tag der Rache unseres Gottes, nicht mehr über uns Menschen geht. Und Jesus war der Einzige, der das so formulieren konnte. Warum? Weil er die Rache auf sich nimmt und nicht mehr auf den Menschen. Versteht ihr, Gottes Widerstand gegen das Böse, sein Vernichtungswille im Alten Testament ist weiter ungebrochen. Nur er trifft nicht mehr uns Menschen. Er trifft nicht mehr uns Menschen, sondern trifft ihn selbst. Gott macht eine Strategie, weil er verändert sich. Weil er sieht, er kommt damit nicht weiter. Er kommt mit den Gesetzen, mit den Geboten, er kommt da nicht weiter. Die sind alle gut, aber irgendwie sind doch nicht gut für sie. Sie schaffen es doch nicht. Und dann entscheidet sich Gott in seinem Sohn, auf diese Welt zu kommen. An einem ganz speziellen Ort. Es ist nicht so, dass Gott erst dann anfängt, die Menschen zu lieben, aber er sucht einen Weg, wie diese Liebe bei den Menschen ankommt. Und sie kann nicht durch Macht, durch Gewalt, durch Recht und all diese Dinge kommen. Sondern er sucht einen neuen Weg und er kommt in Jesus auf diese Erde an einem ganz speziellen Ort. Und das ist der Ausgangspunkt, Leute, für unseren Glauben. Wenn du dich als Christ bezeichnest hier, dann ist das der Ausgangspunkt. Und das meine ich wirklich ganz wörtlich. Das ist der Punkt, wo der Glaube ausging, nämlich von Nazareth. Jesus von Nazareth. Das ist wie sein Familienname. Und da steht am Ende, als Jesus gekreuzigt worden ist, steht das auch über diesem Kreuz drüber. König der Juden, Jesus von Nazareth. Nazareth. Das war sein Programm. Und das sollte auch auf seine Anhänger abfärben. Die ersten Nachfolger von Jesus wurden alle Nazarener genannt. Erst später mit Eintritt in die hellenistische Welt wurden sie Christen genannt. Bis dahin wurden sie Nazarener genannt. Ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 24. Die hörten der Sekte der Nazarener an, dieser Jesus von Nazareth. Und Nazareth, das war so ein kleines Dorf in Galiläa, das ist im Norden von Jerusalem. Sie haben nur einen bescheidenen Handel, ein bisschen Ackerbau gehabt und bei den Einwohnern von Jerusalem waren die Nazarener nicht besonders angesehen. Auf die schaute man irgendwie rund, das waren so Bauern, Fischer, nicht besonders gebildet, unzivilisiert, barbarisch. Die kamen nicht zu den Wallfahrten, hatten wenig Geld und so weiter. Die kannten sich auch mit religiösen Gesetzen kaum aus und befolgten sie auch nicht richtig. Das waren so die einfachen, nicht gebildeten Leute. Und sie sprachen einen unvergleichbaren Dialekt. Als Jesus gefangen genommen worden ist und Petrus dann an diesem Feuer steht, da in diesem Hof und das Ganze beobachtet, kommt eine Frau zu ihm und sagt, hey, du hörst da auch zu diesem Jesus? Und er sagt, nein, hör nicht dazu. Doch, ich kenne dich am Dialekt. Du kommst doch aus Galiläa, ist genau das Gleiche. Und Petrus verneint das, nein, das stimmt nicht. Nazareth. Dort ist Jesus aufgewachsen. In einem Dorf von Menschen, circa 400 Leute, die Zeit ihres Lebens immer Unterdrückung erlebt haben. Die wurden wirklich geknechtet. 90%, oder viele von euch haben vielleicht jetzt schon eine Steuererklärung abgegeben in den letzten Wochen, Monaten, muss man so, auch wenn man wenig verdient. Und manche haben gestöhnt und gesagt, Mann, muss ich viel zahlen. In Nazareth war der Steuerfuß, 90% musstest du abliefern an Rom. Das ist mal eine Zahl. 90% von dem, was du verdient hast, das musst du abliefern. 10% waren für dich. Ihr könnt euch vorstellen, die waren nicht sonderlich gut zu sprechen auf Rom. Und auch nicht auf die anderen Typen, die ihnen das wirklich das Leben schwer machten. Jesus hat den größten Teil seines Lebens in diesem Ort Nazareth verbracht. Im Jahr 4 vor Christus haben römische Legionen in Galiläa noch so einen Aufstand niedergeschlagen. Über 2000 Menschen sind in dem Gebiet ermordet worden. Und Jesus kannte wahrscheinlich die Geschichten. Die Geschichten, dass irgendein Verwandter irgendwo da umgekommen ist. Dass die Römer das waren. Und dass er jetzt in dem Dorf war von diesen Unterdrückten, von den Einfachen, von den Leuten, wo man einfach runterschaut. Er, der Sohn vom Zimmermann, so ein Bauhandwerker. Von seinen Eltern in den Glauben eingeführt. So eine einfache Frömmigkeit von den Armen. Und von da aus entdeckte er den Vater im Himmel. Und Jesus ist konfrontiert worden mit dieser Arroganz von den Reichen, von diesen Mächtigen, die mit Gewalt Dinge wirklich durchgesetzt haben. Ich glaube, Jesus hat von innen heraus erlebt, was es bedeutet, dass andere abfällig auf ihn rausschauen. Nathanael, er sagt das im Johannes-Evangelium, im ersten Kapitel, als sie ihn einladen, komm doch auch mit zu Jesus, und von diesem Jesus von Nazareth. Und er reagiert darauf und sagt, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Und das war der Ruf, wo Jesus aufgewachsen ist. Und das hat er alles mitbekommen. Leute, Nazareth, das ist nicht einfach so ein geografischer Ort nördlich von Jerusalem, sondern Nazareth, das war der Wille von Gott, dass er dort aufwächst. Dass er dort aufwächst, das ist ein theologischer Ort, das ist wie so ein spiritueller Lebensstil. Gott hat sich entschieden, an einem Ort zu leben und dort aufzuwachsen, wo Menschen unterdrückt worden sind, wo andere auf sie runtergeschaut haben. Er ist wirklich zu denen gegangen, die am niedrigsten waren, wo man nicht wohnen will, wo man nicht hin will, mit denen man nichts zu tun hat. Und Gott sagt, ich mache einen radikalen Strategiewandel. Ich werde nicht als König kommen, sondern ich komme mit der Macht vom Dienen. Wer der Größte sein will, der wird der Diener von allen. Das war das Programm von Jesus. Das ist das Programm von Jesus von Nazareth gewesen. Und wenn wir heute sagen, wir folgen diesem Jesus, dann folgen wir dem Jesus von Nazareth. ICF. ICF, wir sind eine Kirche vom Nazarener. Das heißt, wir sind immer ein Stück auch Krankenhaus. Und wir sind nicht eine Kirche von Konstantinopel, die mit Macht und Arroganz einhergehen darf. Dann sind wir auf dem Volksweg. Und Jesus sagt, komm, folg mir nach. Und wenn du groß sein willst, dann wird Diener von allen. Ich bin nicht besser morden mit der Bibel, sondern besser dienen und lieben mit dem Herz von Jesus dieser Welt. Dazu hat Jesus die Leute zusammengerufen. Und er wusste, wovon er sprach. Und Gott hat den verrückten Wandel durchgemacht, sich verändert, gesagt, nein, jetzt fangen wir ganz unten an, ganz unten. Bei denen, wo keiner hin will. Und von da an zeige ich meine Liebe den Menschen. Das ist mein Herz. Ich möchte ihnen dienen. Ich möchte das Beste für sie. Ich möchte mir treu bleiben, ich möchte Gemeinschaft mit dieser Welt. Aber ich mache das auf dem Weg vom Dienen. Und Jesus sagt, hey, wenn du mein Nachfolger sein willst, dann lade ich dich ein zum Dienen. Die Band kommt jetzt auf die Bühne. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich werde jetzt noch beten. Und wir werden gleich so eine Zeit vom Worship haben. Und wir fangen an mit dem Lied, ein Herz wie du. Ich glaube, ich habe kein besseres Lied. Ich habe es dem Bruce gesagt, heute Morgen nochmal. Das ist der beste Song, wo dazu passt. Diene, wie du dienst. Wir möchten leben, wie du liebst. Und dazu lädt uns Jesus ein, auch das ganze Kirche. Nicht mit Gewalt, nicht mit Macht, nicht mit irgendeiner Gun oder sonst was, sondern mit der Macht vom Dienen hat Jesus gesagt, hey, ihr werdet meine Nachfolger sein. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dieses Lied so von Herzen mitzusingen. Sagen, hey, das ist mein Lied. Ich möchte so werden wie du, ein Herz wie du, Jesus. Ich verabschiede mich von jedem konstantinopelischen Denken, vom Machtdenken, vom Durchsetzungsdenken, mit Gewalt oder mit Arroganz, was auch immer. Sondern ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, Jesus, den du gegangen bist. Ich möchte auch so ein Nazarener sein. Ich höre eine Kirche an vom Nazarener. Ich bete noch mit uns. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, diesen Weg zu gehen. Mut schenkst, wirklich nach unten zu steigen. Nicht hier eine komische Karriereleiter vor uns zu haben, die nach oben führt, sondern den Weg nach unten zu gehen, dem Nächsten die Füße zu waschen und ein Vertreter deiner zu sein. Heiliger Geist, ich bitte dich, erfülle uns mit dieser Kraft, das in deinem Namen zu tun und für dich so in dieser Welt unterwegs zu sein.